Liebe Geschwister, wir wissen natürlich, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Alle haben die gleiche Chance zur Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus, zur Gemeinschaft mit dem Vater. Alle haben den gleichen Heiligen Geist empfangen und die gleiche Hoffnung. Sie alle, diese Gläubigen, bilden den einen Leib, die Gemeinde. In der Gemeinde jedoch haben sie nach dem Willen Gottes unterschiedliche Aufgaben. Das hängt einmal vom Alter ab, na klar. Auch vom Geschlecht. Frauen haben andere Aufgaben als Männer. Vor allen Dingen hängt es davon ab, welchen speziellen Auftrag sie übertragen bekommen haben. Ob sie Älteste sind oder Diener sind. Jugendliche unterweisen, Kinderstunden halten oder was auch immer. Es muss ja Verantwortliche in der Gemeinde geben, die dafür sorgen, dass das gemacht wird, dass Kinder unterwiesen werden. Das ist normalerweise auch die Verantwortung von Ältesten. Wer macht was sozusagen? Und ich möchte heute also sprechen über diese gegenseitige Verantwortung von der Gemeinde und den Ältesten. Also immer beide Seiten. Die Gemeinde hat einen Teil der Verantwortung, und die Ältesten haben auch einen Teil der Verantwortung. Wie sieht das aus? Wenn wir das jetzt mal ganz konkret auf bestimmte Dinge der Ältestenschaft beziehen. Ich habe also hier 6 Kennzeichen gefunden und wir gehen einfach mal durch. Das erste ist die Bereitschaft. Ich fange immer bei der Gemeinde an. Die Gemeinde muss bereit sein, überhaupt Älteste anzunehmen, aus ihrer Mitte. Also wenn die das nicht will, da passiert auch nichts. Im Neuen Testament haben wir nur 2 Beispiele dafür, wie eine Gemeinde zu Ältesten kam. Einerseits hat der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern, sie haben Älteste gewählt, steht das sogar. Aber nicht die Gemeinde hat Älteste gewählt, sondern die Apostel. Also der Apostel und Mitarbeiter, sie haben Älteste für die Gemeinde ausgewählt und eingesetzt. Apostelgeschichte 14, 23 steht das. In jeder Gemeinde wählten sie Älteste aus und befahlen sie mit Fasten und Gebet dem Herrn an, an den sie nun glaubten. Ein anderes Mal ist es so entstanden, dass der Apostel Paulus, das haben wir schon gelesen heute, dem Titus Auftrag gegeben hat, in Kreta das zu tun. Ich lese mal Titus 1, Vers 5. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das noch nicht Erledigte in Ordnung bringst und so, wie ich es dir aufgetragen habe, in den einzelnen Städten Älteste einsetzt. Also nicht bloß in einer Gemeinde. Es gab Gemeinden schon auf Kreta in etlichen Städten und Titus sollte sich darum kümmern. Er sollte sie sogar einsetzen. Die Frage ist, wer hat heute überhaupt die Vollmacht dazu, so etwas zu tun? Das war immer eine spannende Frage, auch in Brüdergemeinden. Daran ist es auch oft gescheitert, dass überhaupt Älteste da waren. Einer unserer Glaubensväter, der Älteren, John Nelson Darby, er hat eine Theorie, man nennt die allgemein die Verfallstheorie, er hat es gelehrt, aus bestimmten Beobachtungen. Und er sagte, weil wir heute keine Apostel mehr haben, deswegen gibt es heute niemand, der überhaupt Älteste einsetzen kann. Das war also seine Lehre. Aber wir müssen mehrere Dinge bedenken, wenn wir genau in die Schrift hineinschauen. Und Darby hat das auch mehr gefolgert aus einem Prinzip, das er hatte. Er meinte, in der Heilsgeschichte, also alle heilsgeschichtlichen Phasen enden mit einem Gericht, was auch nicht ganz stimmt. Nicht alle enden mit einem Gericht. Ja, und dann wird das Alte nie wiederhergestellt. Ja, und das nennt man dann sozusagen die Verfallstheorie. Also es kann nicht mehr sein. Wir haben ja keine Apostel mehr, also gibt es auch keine Ältesten mehr. Und unsere Väter haben das immer so gesagt, die späteren sozusagen. Ja, wir haben nur noch Ältestendienste, aber keine Ältesten mehr. Wir müssen 2 Dinge bedenken. Erstens, Es wird uns überhaupt keine Ältesteneinsetzung berichtet von Aposteln allein, sondern es waren immer mehrere dabei, also Paulus plus Mitarbeiter. Und zweitens, das Neue Testament setzt überall Älteste voraus. Also in den verschiedensten Briefen, wo die manchmal gar nicht so direkt erwähnt werden, setzt es einfach Älteste voraus. Wir wissen nicht, wie es zu den Ältesten in Ephesus gekommen ist, aber da gab es welche. Und in Jerusalem gab es auf einmal neben den Aposteln Älteste. Ja, denn in der Streitfrage, die Paulus da hatte mit Petrus in Antiochia, die haben ja direkt nach Jerusalem geschickt zu den Aposteln und Ältesten. Es gab also welche. Die sind, wir wissen nicht, wer sie eingesetzt hat, aber in allen Gemeinden wird es einfach vorausgesetzt. Und drittens, also die Einsetzung hängt nicht am Apostel, hängt auch nicht an Apostelschülern, sondern hängt immer am Heiligen Geist. Und das ist das Erste und Hauptsächliche. Da steht Apostelgeschichte 20, 28, das ist die Rede des Apostels Paulus an die Ältesten von Ephesus. Und denen sagt er Folgendes, da also viele wichtige, gute Dinge, gebt Acht auf euch selbst, das muss ein Ältester sehr wohl, gib Acht auf dich selbst, zweitens, und auf die ganze Herde, und jetzt kommt's, in die euch der Heilige Geist als Aufseher eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid. Hier haben wir nebenbei auch mal wieder zwei Begriffe, ja, die sind identisch, also Aufseher und Hirte. Also das gehört zusammen. Es hat überhaupt kein Mensch und kein Gremium die Vollmacht, Älteste einzusetzen. Das wäre vielleicht ein katholisches Denken von der Sukzession her, ja, dass sie sich ja ableiten, auch der Papst sozusagen immer in Folge der Apostel, ja, die nächsten immer weiter, ja, bis heute, diese apostolische Sukzession, wie sie das verstehen. Es gibt in der Schrift überhaupt keine befehlende Anweisung, so müsst ihr das machen, wenn ihr Älteste einsetzt. Das muss man auch wissen. Denn wir sollen die ja gar nicht einsetzen, sondern das macht der Geist Gottes. Von daher ist uns da auch nichts direkt überliefert. Also Gott, und das ist mir schon wichtig, dass wir das verstehen, Gott macht Männer zu Aufsehern oder Ältesten oder wie wir sie nennen. Und während diese Männer anfangen, ihren Dienst auszuüben, ohne dass sie jemand sonst eingesetzt hat, sie wissen einfach, ich habe die Verantwortung. Ich muss mich um die kümmern, um den kümmern. Sie besuchen andere, sie mühen sich um sie. Da erkennt die Gemeinde sie als Älteste und erkennt sie dann auch an. Also immer Gott oder der Heilige Geist speziell macht Männer zu Aufsehern. Es dürfte uns auch klar sein. Leider ist das nicht so in allen Gemeinden richtig klar, aber es dürfte uns klar sein, keine Stimmenmehrheit kann einem Menschen das Herz eines Hirten geben. Das geht nicht. Das geht nicht. Dann sind wir bloß vielleicht im schlimmsten Falle einer Partei. Oder im weniger schlimmen Fall vielleicht ein frommer Verein. Da kann das alles passieren. Aber keine Gemeinde. Gemeinde ist was anderes. Also bloß erstmal, dass wir das registrieren. Die Gemeinde muss aber bereit sein, Älteste anzunehmen. Sie muss es auch wollen. Wenn es die Gemeinde nicht will, weil alles sich dagegen sträubt, nein, wir wollen das nicht. Okay, das müssen dann die verantworten, die Wortführer sind in dieser Stimmung, ob dann die geistlichen Dinge wirklich getan werden, die getan werden müssen. Denn das ist das Verheerende, wenn keine Älteste da sind oder wenn Älteste da sind und die Dienste trotzdem nicht getan werden. Das ist genauso schlimm natürlich. Umgekehrt, die Ältesten, ich habe hier das vergessen zu zeigen, ja. Die Ältesten müssen natürlich bereit sein, auch die Verantwortung anzunehmen. Wir haben vor dem Mittag schon das gesehen, ja. Das ist schon eine ganz schön kitzliche Sache, eine ziemliche Verantwortung. Und Auch wenn Paulus oder andere Missionare Älteste eingesetzt haben damals, so musste bei diesen doch die Bereitschaft da sein, diese Aufgabe anzunehmen. Es gibt eine falsche Demut, die sich vor der Verantwortung drückt. Es gibt auch Faulheit. Und in manchen Gemeinden scheitert die Reformation der Gemeindeleitung sozusagen an der Bereitschaft, wirklich geistliche Verantwortung zu übernehmen. Also eigentlich hat man sie sowieso, weil sie ja Gott gibt schon. Aber wenn man die nicht ausführt, alles Mögliche macht, dann ist das übel. Ja? Nicht immer weiß man das so sicher, wie das ja so ist, wenn Gottes Geist was gibt. Manchmal hat man eine deutliche Gewissheit, manchmal kommt die Gewissheit zustande auch durch andere. Da redet man gleich noch drüber. Aber wenn auf Seiten der Ältesten, die da sind, die sind immer da, wenn da nichts zu erkennen ist an Bereitschaft, geht's auch nicht. Also es muss die gegenseitige Bereitschaft da sein. Das Zweite ist natürlich das Interessante, die Gemeinde muss die Ältesten erkennen. Erkennung. Die Gemeinde bekommt Älteste vom Herrn. Das glaube ich, ist in jeder Gemeinde da. Aber sie müssen natürlich erkennen, wen sie bekommen hat. Das heißt aber nicht, dass diese Leute gleich schon vollkommen sind, sondern dass sie den Ansatz haben dazu. Ja, dass Gott das will, dass sie das tun. Die Geschwister müssen also feststellen, wer diese Ältesten sind. Die Gemeinde muss das erkennen. Zwei Beispiele habe ich vorhin schon erwähnt. Apostelgeschichte 20, 17. Von Milet aus schickte Paulus eine Nachricht an die Ältesten von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Dann war es bekannt, wer das ist. Ich habe es in manchen Gemeinden gehört, als ich bin ja schon so oft umgezogen, also. Und von daher habe ich etliche Gemeinden auch ein paar Jahre kennengelernt. Also ich wohnte dann immer dort. Burgstedt, Wolgast, Limbach, Oberfrohna, Hammerbrücke, jetzt Gefell. Halle auch noch. Ja, da war ich die ersten 4 Jahre. Meuselwitzer bin ich geboren. Ihr seht, also ich kenne schon einige, immer etliche Jahre. Ja, da kriegt man schon ein bisschen mehr mit, als wenn man bloß mal so da ist jetzt wie bei euch. Die Geschwister müssen schon feststellen, wer ist das eigentlich? Früher sagte man, also, oder mir haben sie oft gesagt, die Geschwister wissen das schon. Aber wenn es darauf ankommt und sie Älteste rufen sollen, wie es auch ausdrücklich in der Schrift gesagt wird, ja, an wen wendet man sich dann? Und wer kommt dann überhaupt? Das ist die Frage. Oder Hebräer 13, 24 steht, grüßt alle eure Führer. Ja, wen soll ich denn da grüßen, wenn ich nicht weiß, wer das ist? Ich glaube schon, dass es richtig ist, wenn auch die Geschwister alle wissen, wer ist das bei uns. In biblischer Zeit, wie gesagt, war das etwas einfacher. Ich lese mal jetzt Apostelgeschichte 14 im Zusammenhang. Apostelgeschichte 14 ab 21 bis 23. Auch in Derbe verkündigten sie das Evangelium und viele Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Dann kehrten sie nach Lystra, Ikonion und schließlich nach Antiochia zurück. Also vorher war die Reise umgekehrt. Sie waren in Antiochia, das ist das in Pisidien, also es gibt noch ein anderes Antiochia oder es gab mehrere Antiochias. Nicht das wohl, wo zuerst die Christen genannt wurden. Das war ein Ort, eine Großstadt, 500 Kilometer nördlich von Jerusalem. Das andere Antiochia war also mitten in der Türkei heute. Dann kamen sie also rückwärts sozusagen nach Ikonion, Lystra und dann Derbe. So. Paulus hat dort in diesen Städten Gemeinden gegründet und ist dann weitergezogen. Hat nichts gemacht, weiter, außer das Evangelium zu verkündigen. Dann hat er die, und das ist schon bemerkenswert, er hat die erstmal verlassen. Aber auf der Rückreise von Derbe, ja, wie es hier steht, Lystra, Ikonion, Antiochia, Da steht Folgendes, 22, also Apostelgeschichte 14, 22. Überall ermutigten sie die Jünger und ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben. Wir müssen durch manche Bedrängnis hindurch, sagten sie, bevor wir in Gottes Reich einkehren. In jeder Gemeinde wählten sie Älteste aus und befahlen sie mit Fasten und Gebet dem Herrn an, an den sie glaubten. Also das wird immerhin schon in 4 Gemeinden berichtet, auf dem Rückweg. Also ich vermute jetzt mal in Derbe auch, ja, aber Lystra auf jeden Fall, Ikonion, Antiochia. Die Gemeinden hatte Paulus also gegründet auf seiner ersten Missionsreise. Aber er lässt sie erstmal eine Weile allein. Wie lange genau, wissen wir nicht, ein paar Monate vielleicht. Es war unterschiedlich natürlich, ne? Die erste Gemeinde, bis er da wieder dahin kam, da hat es länger gedauert. Ein paar Wochen, ein paar Monate. Und da ist natürlich was passiert in den Gemeinden. Stellt euch vor, ja, die haben nur von Christus gehört. Die hatten nichts vom Neuen Testament damals. Die hatten nur das Alte Testament. Weil das gab's. Also Paulus hat ja immer angefangen, bei den Juden zu predigen in der Synagoge. Die hatten eine Septuaginta, also diese griechische Übersetzung des Alten Testaments. Das war überhaupt keine Frage. Und daran konnten sie sich orientieren in Bezug auf Christus. Also ich weiß ja nicht, wie alt ihr aussehen würdet, wenn ihr nur das Alte Testament hättet, das Neue gar nicht kennen. Nur durch ein paar Predigten, eine Zeit lang. Aber das war so, ganz am Anfang. Okay, so. Und jetzt steht dann hier, sie, in jeder Gemeinde wählten sie Älteste aus und befahlen sie mit Fasten und Gebet dem Herrn an, an den sie glaubten. Wirklich, sie wählten ihnen durch Handaufhebung Älteste aus. Das hat aber nicht die Gemeinde gemacht, sondern Paulus und seine Mitarbeiter. Die haben also überlegt, was meint ihr, vor Gott überlegt natürlich, das steht ja auch ausdrücklich hier, dann nochmal haben die eine Weile gefastet. Hätten wir ja auch probieren können. Gut, hinterher nach dem Essen kann man das immer gut erzählen, ne? Mit Fasten. Fasten und Beten. Also die haben sich so viel Zeit genommen zum Beten, dass sie nicht mal mehr Zeit hatten zum Essen. Beten war wichtiger als Essen, in diesem Fall. Das ist der Sinn von Fasten. Nicht das, was man so vor Ostern macht. Ja gut, manche machen das, aber auch nichts dagegen, sollen sie ruhig machen. Aber das geistlich gesehen, ja, also es geht um ganz wichtige Dinge, da braucht man Zeit zum Gebet. Das ist ein Sinn, ja. Gott ist wichtiger als alles andere in diesem Moment oder in dieser Zeit, wo man eben auch nicht mal was isst. So wichtig war ihnen das, so wichtig. Die Entscheidung trafen also die Missionare miteinander. Die haben es miteinander überlegt. Klar, bei denen haben sich ja Menschen bekehrt vorher, ein paar Monate vorher. Und die haben auch gesehen, wie manche gewachsen sind, wie manche schnell was begriffen hatten. Und auch offensichtlich geistlich so schnell gewachsen sind. Wir haben später Beispiele aus dem ersten Thessalonicher, also aus den Thessalonicher Briefen wissen wir das. Also die sind ja, das waren Senkrechtstarter im Glauben. Da schreibt Paulus wenige Wochen danach, als er weg war, der war vielleicht bloß 14 Tage dort oder 3 Wochen. Und dann musste er die Stadt verlassen. Und da sagt er auch, also er schreibt da, also ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Ihr wisst das schon alles. Also der schreibt so viele schöne Dinge, was da in kürzester Zeit passiert war. Es gab schon solche Senkrechtstarter. Ja, also die Gemeinde muss die Ältesten erkennen. Wie geht das heute? Wie kann das sein? In einer Gemeinde, in der ich gelebt habe, oder wir, meine Familie, da haben wir das so gemacht, dass wir hatten damals Brüderstunde. Also bevor wir dahin kamen, gab es das überhaupt nicht. Da gab es nicht mal eine Brüderstunde. Da hatte der vorige Bruder, der dort lebte, der hat sich um alles gekümmert. Der Prediger, der hat alles organisiert. Es waren mehrere kleine Gemeinden dort in der Gegend und sie mussten ja, auch sich drum kümmern, wer geht da am Sonntag hin oder so. Das ist alles der Bruder organisiert. Also ich habe mich von Anfang an geweigert, das zu machen. Ich sagte, wir müssen das miteinander beraten. Und das muss auch funktionieren, wenn ich nicht da bin, weil ich nach Burgstedt musste, zur Bibelschule und da manchmal eine ganze Woche weg war oder so. Das muss auch so funktionieren, ohne mich. Wir müssen lernen, miteinander die Verantwortung zu tragen. So kam es dann zu einer Brüderstunde. Später, wie ich schon erwähnt habe heute Vormittag, kam es dazu, dass wir auch die Schrift vom Albert von der Kammer in die Hände bekamen und das so langsam, dass in Brüdergemeinden, die wir kennen, jedenfalls gewachsen ist, das Verständnis dafür, eigentlich ist es richtig und biblisch, Älteste zu haben. Wie kommen wir dazu? Wenn man auch vorher schon eine Brüderstunde hat. Immer mit allem, was das sein kann. Kann sehr gut sein schon, kann sehr gut laufen, kann auch sehr mäßig laufen. Vor allen Dingen, wenn da Leute drin sind, die nicht reingehören. Wir haben es so gemacht, dass wir erstmal ausführlich, also über die ganze Sache gepredigt haben. Ich habe wenigstens 3 Predigten drüber gehalten oder 4. In der Bibelstunde haben wir drüber gesprochen. Alle Fragen durften gestellt werden. Von allen. Auch die Schwestern mussten das wissen. Das muss die ganze Gemeinde wissen. Das betrifft ja die ganze Gemeinde. Man muss darüber Klarheit haben. Und dann haben wir in der Brüderstunde mal gesessen und haben überlegt, Brüder, was denkt ihr? Was glaubst du, dass dein Auftrag wäre? Ginge der eher in Richtung diakonischer Dienst oder ginge der eher in Richtung Ältestendienst? Bei uns, waren ja nicht viele damals, das hat sich schnell herausgestellt. Jeder hat es gesagt. Der eine sagte, ja, eher das. Manchmal hat sich einer gewünscht, ich würde lieber das andere machen. Aber er hat dann doch gesagt, okay, es ist bei mir eher so. Und bei dem anderen eher so. Es blieben 2 hier übrig für die ältesten Dienste. Dann haben wir es so gemacht, dass, ich weiß nicht, wie das bei euch gehandhabt wird, wenn jemand getauft werden will. Damals war das so, dass man die vor die Gemeinde gestellt hat, der und der oder die und die, die wollen sich taufen lassen. Und die Verantwortlichen, die Brüder, so sagte man immer, haben mit ihnen gesprochen. Das war leider früher oft sehr, sehr oberflächlich, was da gemacht wurde. Also was ich kennengelernt habe, das ist schlimm auch. Da sind einfach bestimmte Dinge haben nicht funktioniert. Die Auswirkungen merkt man. Also, aber wir stellen sie vor die Gemeinde, das war richtig, glaube ich. Und wenn jemand Einwände hat von euch, der soll innerhalb von, sagen wir mal, 14 Tagen Maximum, das sagen, jemand anders, einem vertrauenswürdigen Bruder in der Gemeinde. Ansonsten wird er halt getauft, dann und dann. Manchmal ist das Brotbrechen und Taufe zusammen gesehen worden, ist unterschiedlich in Gemeinden, ist jetzt auch egal. Aber genauso haben wir das damals mit den Ältesten gemacht. Und ich würde das am liebsten, also wenn in der Gemeinde das dran ist, immer so machen. In jedem Fall muss eine Gemeinde sehr gründlich informiert sein über die ganze Frage. Und dann, wenn jemand Einwände hat, soll er das einem anderen sagen. Wir hatten dann auch eine gewisse Zeit gesetzt und einem anderen Bruder, der nie in Frage kam, aber der doch vertrauenswürdig war, dem sollte dann das gesagt werden. Nicht jemand, der davon betroffen war. Und da kamen auch Einwände bei einem, die jetzt nicht ernsthafter Natur waren, sondern einfach überlegen, kann das sein, dass so einer Ältester ist oder irgend sowas. Das war eine harmlose Sache, das könnte auch schnell zerstreut werden. Und wir haben dann gesagt, ja, das Ergebnis ist, wir glauben, dass das die sind. In diesem Falle waren es 2, die der Herr in dieser Gemeinde haben möchte oder die den Ältestendienst in dieser Gemeinde tun sollen. Punkt. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann ist das auch so geschehen und die haben sich dann öfter getroffen. Wie die Regelmäßigkeit ist, das muss man selber überlegen, was man da schaffen kann. Aber dass man gebetet hat für die Geschwister, sie besucht hat und ähnliche Dinge. Auch geistlich, was ist dran in der Gemeinde? Das fragen wir ja manchmal. Ja, wo gibt es ein Manko? Was wo wird gar nicht oder ist in der letzten Zeit überhaupt nicht unterwiesen worden, die Geschwister? Das müssen natürlich die entscheiden, die die geistliche Verantwortung haben und müssen dann irgendwelche Dinge in Gang setzen, mal bestimmte Leute einladen oder auch beauftragen, verschiedene Brüder, die ohnehin einen Predigtdienst tun. Das müssen nicht unbedingt Älteste sein, auch andere können Predigtdienst tun, ja. Aber beauftragen, du wirst du nicht mal darüber was machen. Denn wir haben gemerkt, es ist nötig oder sowas. Okay. Eine zweite Möglichkeit, das habe ich also nicht selber erlebt, aber von einigen Gemeinden so erfahren. Die haben das so gemacht, vorausgesetzt, alle Gläubigen sind ausführlich über alle Fragen informiert. Und wie gesagt, man sollte alle Fragen stellen dürfen. Sie haben es dann so gemacht, jeder Gläubige, jede, also alle Männer und Frauen, sollten einfach die Namen von den Brüdern aufschreiben auf den Zettel. Es wurde nicht gesagt, wie viel das sein sollten. Einfach die Namen, von denen sie dachten, die hat der Herr mit dieser Aufgabe betraut. Und dann wurden die Zettel abgegeben, jemanden, der wiederum das Vertrauen hatte von den Geschwistern. Zahlen durfte man nicht nennen, sondern es hat sich, und das haben ja alle bestätigt, die das gemacht haben, es hat sich ganz deutlich herauskristallisiert, eine Gruppe von Namen, je nachdem wie groß die Gemeinde war, 3, 4 oder so, ja, und dann ein paar Einzelnamen noch, die also nicht viel Zuspruch gehabt haben. Klar, jeder Mensch kann sich täuschen, aber wenn Geschwister darüber beten, wenn sie auch streng ermahnt werden, das zu tun und das dann aufschreiben, ist immerhin eine Möglichkeit. Ich glaube schon, das würde ich auch nicht als Wahl bezeichnen. Da gibt es auch keinen Wahlkampf, sondern es soll sein, wie erkennen wir es denn? Das ist nicht so einfach. So kann man dazu kommen, zu einer Ältestenschaft. In einer Gemeinde habe ich gehört, dass da jemand, sehr häufig genannt wurde, ein älterer Bruder, und der dann aber gekniffen hat. Das fand ich sehr schade und die Geschwister dort auch, der einfach sich nicht getraut hatte, diese Verantwortung zu übernehmen, der aber sozusagen das Zutrauen, das Vertrauen aller hatte. Ja, das könnte der Richtige sein. Es ging dann noch so, es waren immer noch genug und ich habe jetzt schon gehört, dass es also ganz gut läuft. Das läuft nicht immer, also nicht eine äußere Organisation schafft was Geistliches. Aber wir müssen irgendwie etwas tun, damit die Leute, die der Herr beauftragt hat dazu, damit die das tun, was sie sollen, miteinander beten, Seelsorge üben, sich um Geschwister kümmern, überlegen, was braucht die Gemeinde geistlich und so. Die Ältesten wiederum, die müssen natürlich diese Aufgabe auch für sich persönlich erkennen. Also eine gewisse Gewissheit brauchen die auch. Ich soll es machen. Wie sie auch dazu gekommen sind, in der einen Gemeinde, wo ich war, dann war das schon vorher klar. Durch die ganzen Überlegungen, das Beten und Fragestellen und so, dass jeder sich dann selber auch schlüssig geworden war, okay, ich tue diesen Dienst. Es soll dem Ältesten schon auch vor dem Herrn klar sein. So, wir haben über die Bereitschaft gesprochen. Das erste, die Erkennung. Man soll es auch persönlich, also schon eine Sicht dafür haben dürfen. Da kann man sich natürlich täuschen, das ist immer möglich. Das ist die Schwierigkeit bei uns Menschen. Ja, selbst in Fragen Heilsgewissheit gibt es also, das ist nicht so ganz ohne. So, wir gehen weiter. Das dritte ist die Anerkennung. Die Gemeinde soll die Ältesten anerkennen. Interessant, die Bibelstelle hier, 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, liebe Geschwister, erkennt die an, die sich besonders für euch einsetzen und sich im Auftrag des Herrn um euch kümmern und euch den rechten Weg zeigen. Das steht in Thessalonicher Brief. Da steht überhaupt nichts von dem Wort Älteste. Und das waren, wie ich vorhin erwähnt habe, die Senkrechtstarter im Glauben, die so schnell gewachsen sind, innerlich, zum Herrn hin und die von Gott belehrt waren und so weiter. Und dann sagt er, er kennt die an. Das schreibt er in seinem ersten Thessalonicher Brief, der ist also geschrieben worden, nur wenige Wochen nach Entstehung der Gemeinde überhaupt. Da gab es also Leute, wie ich das vorhin erwähnt habe, als Paulus auch wegging erstmal von der Gemeinde, hier musste er weggehen, ja, aber die haben angefangen zu arbeiten. Das waren so eine Typen wie Timotheus. Als der sich bekehrt hat, der hat gleich angefangen zu arbeiten. Sogar in der Nachbargemeinde. Und das war ein junger Mann. Aber der kannte das Alte Testament sehr gründlich und hat begriffen, wer der Messias ist, dass der Jesus Christus heißt und so. Und hat dann entsprechend gepredigt. Es geht noch weiter. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Hier werden Älteste sozusagen als solche bezeichnet, die sich besonders für euch einsetzen und sich im Auftrag des Herrn um euch kümmern. Elberfelder übersetzt, die euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Ja, aber das ist gemeint, ja, die sich einsetzen, euch zurechtweisen. Es gab es also schon, ohne dass Paulus da etwas eingesetzt hatte. Man merkt es. Und man merkt es relativ einfach durch die, die wirklich was tun. Die wirklich was tun für die Gemeinde. Da merkt man, die haben eine Verantwortung. So viel von der Gemeinde. Also Ältester ist nicht einfach ein alter Bruder bloß, sondern einer, der sich einsetzt. Und wiederum umgekehrt, die Ältesten müssen auch die Verantwortung anerkennen. Sie müssen sich persönlich für die Gläubigen einsetzen, ihnen den richtigen Weg zeigen, was manchmal bedeutet, jemand zurechtzuweisen. Das ist nicht so ganz einfach. Das heißt, sie sind Seelsorger und Hirten. Sie sind nicht die Einzigen. Seelsorger und Hirten müssen auch Schwestern sein. Ganz einfach. Sie müssen jetzt nicht eine Verantwortung für andere noch tragen, aber persönlich das sehen. Ja, klar. Das ist einfach nötig. Hirtendienste. Also einfach heißt, ich kümmere mich um andere. Mir ist es nicht egal, was mit dem anderen geistlich passiert. Älteste müssen das auf jeden Fall tun und können, wie wir schon gesagt haben, die Arbeit auch delegieren. Sie tun das im Auftrag des Herrn. Das war also das erste, Bereitschaft grundsätzlich. Zweitens erkennen. Drittens anerkennen. Viertens kommt Gehorsam. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Die Gemeinde soll ihren Führern gehorchen. Das heißt, in der Gemeinde bestimmen die Führer schon, wo es lang geht. Nicht einer bestimmt es, sondern immer gemeinsam. Sie schlagen Dinge vor, mit manchen Dingen kann man durchaus auch mal gemeinsam beraten oder Stimmen einholen, aber letztlich entscheiden die Ältesten, wo es geistlich lang geht vor allen Dingen. Nochmal die zwei Stellen, das ist einmal Hebräer 13, 7 und Hebräer 13, 17, das erste haben wir schon mal gelesen. Vers 17, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Das heißt, hier deutet der Geist Gottes sozusagen schon an, dass die Gemeinde manchmal rebelliert, dass sie überhaupt nicht einverstanden ist und dass gegen einen Führer Stimmung gemacht wird. Der ist es trotzdem von Gott her, aber er stöhnt natürlich dann unter der Aufgabe. Ja, und hier werden die Gläubigen ermahnt, tut das doch, also ihr sollt euch so verhalten, damit eure führenden Leute diesen Dienst gern tun und mit Freude tun. Vor dem Herrn in ganzer Verantwortung. Denn ansonsten, das wäre nicht nützlich für die Gemeinde. Die Gemeinde kann also was dazu tun, dass die ältesten Dienste freudig getan werden. Und die Ältesten natürlich, sie müssen dem Wort des Herrn gehorchen. Der Ältestendienst geschieht im Auftrag des Herrn. Es besteht Rechenschaftspflicht. Ich weiß noch, ich bin mal in einer Gemeinde oder von einer Gemeinde eingeladen worden. Ja, die wollten dann Älteste einsetzen. Die hatten auch eine lange Strecke hinter sich, haben das immer beraten. Und ich sollte dann eine Predigt halten, auch über Ältestenfragen. Und einer sagte mir dann, einer von denen, die da in Frage kamen, ich habe befürchtet, dass du das nennst hier im Hebräerbrief. Die Rechenschaft ablegen werden. Er hat Angst davor gehabt. Eigentlich ist das die Verantwortung von jedem. Wenn jemand in die Gemeinde aufgenommen wird, getauft wird, am Brotbrechen teilnimmt, ist er automatisch nicht mehr allein, sondern du bist verantwortlich für deinen Bruder und deine Schwester oder so und umgekehrt. Und wenn du siehst, dass jemand sündigt und du machst nichts, dann machst du dich doch selber schuldig. Das geht bis in die Fragen von Gemeindezucht hinein. Ja, und wenn du siehst, dass dein Bruder sündigt, dann geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er nicht hört, nimm noch jemand mit. Das ist dann der Punkt vielleicht, wo die Ältesten kommen müssen. Wenn das im ersten Gespräch schon geklärt wird, derjenige tut Buße oder diejenige, in Ordnung. Da braucht es niemand weiter zu wissen. Das wäre im neutestamentlichen Sinn. So sollte es eigentlich sein. Die Ältesten selbst müssen natürlich dem Herrn gehorchen. Rechenschaftspflicht. Letztlich sind wir alle vor dem Herrn rechenschaftspflichtig. Letztlich sogar für jedes Wort, das wir gesagt haben. Und für andere natürlich auch. Es ist eine große seelsorgerische Verantwortung für die Ältesten auf jeden Fall. Oft hängt es mit der Wortverkündigung und Seelsorge zusammen. Man sieht es in seinem Leben. Die Ältesten müssen dem Wort des Herrn gehorchen. Der Lebenswandel von Ältesten soll nachgeahmt werden können von Geschwistern. Sie ahmen ihren Glauben nach. Immer den Glauben nachahmen. Also nicht, was sie gemacht haben im Einzelnen. Also ja, damals hat der Bruder, das war so ein großer Bruder und ja, der hat das und das getan. Das müssen wir doch heute noch genauso machen. Nicht unbedingt. Ich weiß von einer Gemeinde, wo wir früher in DDR-Zeiten auch Bibelwochen abgehalten haben, mal. Die Gemeinde ist dadurch entstanden, dass also zunächst die alle, da waren aus einem Ort welche gläubig geworden und die sind 1-2 Stunden gelaufen zu einer Nachbargemeinde, haben sich dort versammelt. Und dann haben die zu Hause Hauskreis angefangen. Und irgendwann hat ein Bruder angefangen, der wahrscheinlich finanziell einigermaßen begabt war sozusagen, die haben ein Gemeindehaus gebaut, das hatte Platz für 100 Gläubige. Die waren weit und breit nicht zu sehen. Und das Haus wurde gebaut. Und es kamen immer mehr zum Glauben. Und das Haus wurde voll. Und dann hatten wir dort Freizeiten. Und das war fürchterlich eng. Und die Geschwister sagten, wir müssen doch erweitern. Und da haben einige gesagt, ja, aber es hat doch damals Gott unseren Vätern oder einem bestimmten sogar gezeigt, sie sollten, das ist doch durch den Geist Gottes geschenkt worden, dieses Haus zu bauen. Da dürfen wir doch nichts dran verändern. Merkt ihr, wie blöd dieses Denken ist? Ihr sollt nicht nachahmen, genau so ein Haus zu bauen wie die Alten auch. Und wenn es erweitert werden muss, dann freut euch doch. Das ist ein schönes Problem, wenn man sowas hat. Ja? Und die haben es dann später gemacht. Die konnten dann was ganz anderes erwerben und haben das toll ausgebaut und so weiter und so weiter. Ja, das gelang. Aber dass Geschwister so komisch denken können. Und das sollen wir gerade nicht. Wir sollen nicht alles nachmachen, genauso wie die das früher gemacht haben. Die haben das so schon gemacht. Okay, die haben es vielleicht aus der Schrift erkannt. Und vielleicht war das für ihre Zeit auch richtig. Aber wir müssen neu überlegen. Das muss jede Generation machen. immer wieder neu, ja, wir hatten das gesagt, Goethe oder Schiller oder so ein Typ, ja, also was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Das ist ein Spruch, der ist durchaus sinnvoll, auch geistlich. Ja, was du geerbt hast, ja, studier das, wenn du es bestätigt findest, umso besser. Aber was wir nachahmen sollen, das ist der Glaube dieser Leute. Noch etwas. Auch die Ältesten müssen dem Wort des Herrn gehorchen, das machen sie. Hier können junge Gläubige viel lernen, hoffentlich. Also das, manchmal sind wir so verengt oder verkrampft, dass wir es nicht mal trauen, uns zu sagen, also guck mal, du könntest doch mal so probieren, wie ich es gemacht habe. Ja, gibt es Dinge, wo du sagen könntest, probier es doch mal so aus. Mir hat das sehr geholfen, wenn ich meine Andachten so und so mache. Oh, ich habe so oft gewechselt in meiner Andachtsmethode und ich lerne immer noch dazu. Aber dass wir in manchen Dingen Vorbilder sein können, nie in allen, das ist klar. Eins ist noch sehr wichtig und das verstehen wir oft falsch. Um das vielleicht mit einem lustigen Beispiel zu sagen, also unser Sohn, der hat manche Bibelworte genau gekannt, vor allen Dingen das eins, ihr Väter reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Der kannte genau das falsche Bibelwort. Das Bibelwort war zwar richtig, aber für ihn galt das nicht, sondern für mich. Ja? Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn. Das ist eine ganz dumme Geschichte, die in uns Menschen allen drinsteckt, dass wir die Worte so wichtig nehmen, die für die anderen gelten. Ach, was haben in Brüdergemeinden die Brüder sich schon Gedanken gemacht über die Schwestern? Wie genau die das angezogen sein müssen, wie ihre Haare sein müssen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und dass sie sich unterzuordnen haben. Das ist niemals den Brüdern gesagt, dass sie das von den Schwestern fordern dürfen. Das ist mir sehr wichtig. Auch die Ältesten haben kein Recht, von Gläubigen Gehorsam zu fordern. Das steht so nie in der Schrift. Das ist sozusagen eine Ableitung. Aber das ist ja gar nicht den Männern gesagt. Genauso, ja, auch ein Mann zu Hause kann nicht sagen, also du musst mir gehorchen, steht doch in der Bibel, zu seiner Frau. Das wäre irre. Und das geht nie gut. Den Männern ist was ganz anderes gesagt. Ihr wisst, ja, ihr Männer hoffentlich, ihr sollt eure Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist der Maßstab. Dann werden die sich gerne unterordnen. Überhaupt keine Frage. Aber wenn ihr das nicht macht, ihr dürft es nicht fordern. Und Älteste haben kein Recht, das sind keine Generäle oder sowas, die es Befehle erteilen und ihr müsst das jetzt machen. Sondern sie führen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, durch Vorbild. Und manchmal macht die Gemeinde es ihnen sehr schwer. Sie seufzen und stöhnen unter ihrem Dienst. Aber sie sollen ihn tun. Sie führen durch Vorbild. Nochmal, das dürfen wir nicht vergessen. Wir gehen weiter. Das nächste ist Hochachtung. Ein interessantes Wort, also ein hochinteressantes Wort bei Timotheus. 1. Timotheus 5. Ah ja, ich habe es gleich ein bisschen habe ich reingeschrieben. Davon, ich lese mal von 17 bis 20. Älteste, die gute Vorsteher in der Gemeinde sind, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch den entsprechenden Lohn. Besonders, wenn sie im Predigt- und Lehrdienst arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zubinden. Und wer arbeitet, hat Anrecht auf Lohn. Auf Lohn. Naja, das klingt in unseren Ohren nicht so besonders freundlich für die Ältesten, die Ochsen. Die werden mit Ochsen verglichen. Das waren damals Ochsen, die den Dreschschlitten gezogen haben. Ja, auf dem Getreide rumgetrampelt sind, der Dreschschlitten, der so spitze Rädchen hatte, ja, dadurch wurden die Körner irgendwie rausgedroschen, ja, wie wir heute das mit Mähdrescher machen. und immer ringsrum. Und den sollst du, das war alttestamentliches Gesetz, nicht das Maul zubinden. Also die dürfen auch mal fressen, den Kopf runternehmen oder was fressen. Das war Gesetz. Interessant ist die nächste Bemerkung. Wer arbeitet, hat Anrecht auf Lohn. Das ist ein hochinteressanter Vers, weil der nämlich gar nicht im Alten Testament steht, sondern im Neuen Testament und nur bei Lukas. Dass Paulus hier etwas zitiert als Heilige Schrift, das sein Mitarbeiter Lukas gerade erst aufgeschrieben hatte. Das ist absolut faszinierend, hängt mit Inspirationsfragen zusammen. Aber das ist nur nebenbei. So, jetzt geht's noch weiter. Vers 19. Anschuldigungen gegen Älteste höre dir nur dann an, wenn sie durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Doch wenn ein Ältester sich wirklich verfehlt, dann weise ihn vor allen zurecht, damit auch die anderen gewarnt sind. Die Gemeinde soll die Ältesten doppelt ehren. Was heißt das? Ich habe es so schon wiedergegeben in der Übersetzung. Es scheint in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass einige Älteste von der Gemeinde finanziell unterstützt wurden. Und zwar nur deswegen, damit sie genügend Zeit hatten, die nötigen Ältestendienste eben zu tun. Es gab Älteste, die ein Gehalt von der Gemeinde empfingen. Und doppelte Ehre, so könnte man es am besten verstehen, Ehre durch Anerkennung und Ehre durch finanzielle Unterstützung. Wie gesagt, das ist in kleinen Gemeinden meistens nicht nötig. In größeren könnte das unter Umständen der Fall sein. Und Älteste, die gute Vorsteher in der Gemeinde sind, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch entsprechenden Lohn, besonders wenn sie in Predigt und Lehrdienst arbeiten. Predigt und Lehrdienst ist manchmal harte Arbeit bis spät in die Nacht hinein. Gerade wenn manche auch neben dem Beruf das machen müssen, das ist also wirklich gewaltig, was man da an Stunden auch dran hetzt, damit man etwas sagen kann, damit man die Schrift genug studieren kann, beten kann, alles. Auch die Seelsorge nimmt oft viel Zeit in Anspruch. Das soll die Gemeinde wissen. Deswegen doppelte Ehre. Zur Ehre gehört noch eine andere Seite, haben wir auch schon gelesen, aber ich gehe erstmal weiter. Kommt gleich noch. Älteste müssen sich in der Öffentlichkeit der Gemeinde ihrer Verantwortung stellen. Also jetzt mal von Seiten der Gemeinde aus, gehört zur Ehrerbietung, also Älteste ehren, gehört zum Beispiel, dass man niemals leichtfertig Anklagen oder so etwas, Beschuldigungen gegen Älteste annimmt. Niemand. Das soll überhaupt nur geschehen, wenn eine Sache mehrfach bezeugt ist. Wenn die Sache wirklich stimmt, dann muss das vor der ganzen Gemeinde geklärt werden. Also, damals war das relativ einfach. Paulus schreibt ja an Timotheus und nach allem, was wir wissen aus Apostelgeschichte und den neutestamentlichen Briefen, befand sich Timotheus damals in Ephesus, in dieser großen Gemeinde und sollte da auch einige Dinge regeln. Paulus schreibt ihm das und Timotheus war sozusagen der Mitarbeiter des Apostels und hatte natürlich eine besondere Stellung in der Gemeinde. Heute, wenn jemand eine Gemeinde gründet, dann hat er durchaus auch wirkliche Autorität. Ja, wer, bei wem einige zum Glauben gekommen sind, ja, und so ist dann langsam Gemeinde entstanden. Das, klar hat er Autorität. Immer. Vielleicht steht er sogar neben den Ältesten noch. Das ist denkbar. Manchmal ist es gut, dass ein Gemeindegründer dann wieder weiterzieht. Weil das vielleicht seine stärkste Aufgabe ist, und übergibt dann den anderen das. Aber Timotheus war damals eine Zeit lang in Ephesus. Und Paulus sagte, Timotheus, du nimm niemals eine Klage an gegen einen anderen Ältesten, sondern nur, wenn es bestätigt wird. Also keine Gerüchte. Das ist übel. Auch in der Gemeinde gibt es diese Gerüchteküche. Und das grenzt manchmal an Verleumdung, was da ausgestreut wird über andere Geschwister. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und von daher, ja, die Frage ist natürlich, wer hat das denn später gemacht, als Timotheus weg war von Ephesus? Oder wie könnte das bei uns überhaupt geschehen? Denn es kann passieren, theoretisch, es sollte nie passieren, aber es kann passieren, dass auch ein Ältester sich wirklich verfehlt. Also nochmal, einerseits die Ehre eines Ältesten besteht darin, dass niemand in der Gemeinde einfach so eine Beschuldigung aussprechen darf. Oder die auch nicht akzeptiert wird von den Ältesten überhaupt. Es sei denn, es sind unabhängige Zeugen. Dann muss man sich damit beschäftigen. Heute könnte das so sein, dass natürlich, wenn so eine Sache passiert und ein Ältester ist betroffen, das sehen Geschwister, die müssen dann natürlich auch nicht zu dem gehen, das wäre nie ratsam, sondern zu einem der anderen Ältesten. Wenn es 2, 3 gibt insgesamt, dann ist das möglich und die anderen Ältesten müssen das mit dem dann klären. Und von Seiten der Ältesten, sie müssen sich der Verantwortung stellen. Bei Ältesten wird die Sache öffentlich in der Gemeinde geklärt. Gut, wenn es vergeben ist. Bei anderen wird es nie öffentlich. Es sei denn, die lehnen alles ab, ja, jeden Schritt, der da etwa aufgezählt ist im Matthäusevangelium. Das sind schon ernsthafte Sachen. Man darf das keinesfalls vertuschen. Mir sagte mein alter Bruder in einer großen Gemeinde, wo wir auch längere Zeit gelebt haben, weißt du, in so einer alten Gemeinde, die war mehr als 100 Jahre alt, da gibt es auch viel Filz. Und früher, manche der Verantwortlichen oder halbe Päpste gab es ja auch so auch, wenn das in der eigenen Verwandtschaft war, haben sie es vertuscht. Wenn es bei anderen war, dann haben sie was getan. Das ist Wahnsinn. Aber wir sind Menschen. Ja? Deswegen werden solche Dinge auch gesagt. Also Älteste sollen in jeder Hinsicht Vorbilder sein. Sie werden von daher auch natürlich immer anwesend sein, wo sie können. Verantwortung, Hochachtung, ja. Bereitschaft, Erkennen, Anerkennung, Gehorsam, Hochachtung. Das Letzte, das ist der Hilferuf. Und das ist noch was Besonderes. Und an dieser Stelle sind wir auch gern unbietlich. Wir machen das einfach nicht. Vielleicht mit der Ausrede, wir haben doch keine Ältesten. Oder das ist doch was ganz Falsches, das darf man nicht machen, das machen bloß die Pfingster. Hier steht's im Jakobusbrief, Kapitel 5, die Gemeinde soll ihre Ältesten rufen. Ich lese mal den Abschnitt, Kapitel 5, also Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 13. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete, dass es nicht regnen sollte. Da regnete es 3,5 Jahre lang nicht mehr im Land. Er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte Frucht. Zunächst, es gibt 3 Möglichkeiten der Gemütsverfassung bei uns Menschen. Erstens, leidet jemand? Leidet jemand, stand hier. Das Wort meint Unglück erleiden, von einem persönlichen Missgeschick betroffen sein, ein Ungemach ertragen. Das kann auch ein Verkehrsunfall sein. Das kann sein, dass man betrogen wird. dass man viel Geld verliert oder dass man ein behindertes Kind hat. Das kann auch eine Zeit lang zumindest Leiden sein. Leidet jemand? Schweres durchmachen, ja? So ein Mensch macht sich Sorgen um die Zukunft. Hier steht noch nichts von Ältesten, der soll beten. Wir haben die Möglichkeit des Gebets in jeder Hinsicht. Wo andere resignieren, verzweifeln, mit den Zähnen knirschen, da kann der Gläubige beten. Dann ist jemand guten Mutes, zweite Möglichkeit. Das meint nicht Fröhlichkeit, sondern das Gegenteil von Verzweiflung. Also er hat Hoffnung für die Zukunft. Schön, dann singe Psalmen. Danke Gott, dass du das hast. Freue dich darüber. Wo andere übermütig werden, über die Stränge hauen, sich vielleicht betrinken, da lobt der Christ seinen Schöpfer. Es ist so schön, wenn man das machen kann. Und jetzt aber das Dritte. Ist jemand krank? Das Wort bedeutet eigentlich schwach. Wörtlich übersetzt heißt es schwach. Das kann körperliche Schwäche meinen, das heißt Krankheit. Das kann eine Schwäche im Glauben meinen, eine Glaubenskrise. Es kann die Kraftlosigkeit sein, Gottes Willen zu tun. Ich weiß, was Gott will. Ich traue mich nicht. Es kann im Extremfall sogar finanzielle Schwäche meinen. Ich habe einfach nur mal untersucht, wo dieses Wort sonst vorkommt, in welchem Zusammenhang. Also nochmal, es geht um Krankheit, es geht um Glaubensschwäche oder um die Kraftlosigkeit, Gottes Willen zu tun. Na gut, das könnte man zusammenfassen. Und selbst finanzielle Schwäche. Was soll der tun? Derjenige oder diejenige soll die Ältesten rufen. Das ist erstmal noch Verantwortung der Gemeinde. Die Gemeinde soll die Ältesten rufen. Oder einzelne Gläubige auch. Ja, in bestimmten Fällen. Körperliche Schwäche, Schwäche im Glauben, Kraftlosigkeit, Gottes Willen zu tun. Das sind oft dann seelsorgerliche Fragen auch. Und man hofft ja, ein oder Ältesten wenigstens ist ein Hirt. Aber soll die Ältesten rufen? Wo andere nach den besten Ärzten schreien, oder ich denke an DDR-Zeit, nach Westmedizin. Kennt ihr das noch? Ja, das war da was. Oder sogar nach Schwedenkräutern oder ähnlichem Gebräu, das angeblich helfen soll. Wo andere verzweifeln, nach trügerischen Mitteln greifen, ruft der Christ die Ältesten. Die müssen sich natürlich rufen lassen. Und das ist nicht so ganz ohne. Also, versteht ihr was das bedeutet, was für ein Einverständnis da sein muss zwischen einem Gemeindeglied oder mehreren oder einer Familie, sagen wir mal, und den Ältesten. Denn in dem Moment, wo die Gemeinde sagt oder eine Schwester sagt oder ein Bruder sagt oder sagen lässt, kannst du nicht mal zu dem kommen, der ruft dich, wenn er es nicht selber machen kann, ja? Dann heißt es, sie haben etwas richtig verstanden, die Geschwister. Und die Ältesten, die müssen natürlich kommen. Ich habe immer die Gemeinden ermutigt, macht das. Dann wird sich schon herauskristallisieren, wer ist ein Ältester? Wer kommt denn dann? Die Ältesten müssen sich natürlich rufen lassen. Das setzt auch von ihrer Seite aus das innere Einverständnis voraus. Aber versteht ihr, da wird der Kranke oder der im Glauben schwach gewordene, warum kann man das nicht mal zugeben? Er wird in einer positiven Richtung aktiv. Er wird nicht allein gelassen. Du musst eben beten, das steht da hier nicht. Sondern ruft die Ältesten. So, Gott will dieses Mittel hier gebrauchen. Jakobus sagt noch genau, was soll dann geschehen? Das ist interessant, hier steht es gerade noch. Und zwar, sie sollen, also die Ältesten müssen sich rufen lassen, und sie sollen ihr Verhältnis zum Herrn und zueinander in Ordnung bringen. Das kann, also ein Ältester kann auch mal quer im Stall stehen. Dann wäre es gut, er würde zurechtgebracht. Oder sie bringen sich miteinander zurecht vor dem Herrn. Sünden und Vergehen müssen zuerst bekannt werden. Es ist hier sogar offen gelassen, wer gegen wen. vom Kranken aus gesehen zu den Ältesten. Doch es ist gut, wenn man bei Krankheit nicht bloß über Krankheit spricht, sondern auch über Sünde. Nicht, dass die Sünde die Ursache der Krankheit war, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Der Herr Jesus sagt selber mal, also so ist das nicht, weder der hat gesündigt noch seine Eltern. Da müssen wir sehr zurückhaltend sein. Aber Sünde spielt immer eine Rolle. Und wenn der Kranke, selbst wenn er nicht gesund wird, aber seine Schuld, die auf ihm lastete, die wird vergeben, dadurch, dass er sie bekennt und man betet miteinander. Die Ältesten auch untereinander. Ich habe mal einen Fall erlebt, wo ich auch dabei war. Also sind wir gerufen worden und ein Vater hatte uns gerufen zu, wir sollten noch mal über seinen Jungen beten. Es war ein behindertes Kind. Und wir waren bereit dazu, prinzipiell. Und ich hatte allerdings Probleme in der Weise, weil der Vater ein Typ war, der mir also wirklich auf die Nerven ging. Das war so ein typischer Schwarzseher. Also es konnte manchmal auswachsen, ja. Der hat bloß alles Schlimme vorausgesehen, ständig, was da passieren könnte oder so. Und dem ging es interessanterweise genau so. Der hat sich aufgeregt über mich, dass ich also zu schnell vorangegangen bin oder wer weiß was alles, ich weiß nicht mehr. Aber interessanterweise, ihm ist das in dem Moment völlig klar geworden. Wir hatten einen Termin ausgemacht, wir kommen. Und dem Vater war das klar, er musste das mir bekennen, sein Denken über mich. Mir war das auch klar, ohne dass wir was abgesprochen hätten. Ich musste es ihm bekennen, das haben wir vorneweg gemacht. Bevor wir dann über dem Kind gebetet haben. Steht Vers 16, ja, bei Jakobus. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Heil ist sehr viel, auf vielen Ebenen. Nicht bloß körperlich. Und das war zum Segen für uns. Es geht weiter. Sie sollen, das Zweite, über dem Schwachen beten. Über im Beten heißt nicht unbedingt Handauflegung. Das steht gar nicht extra da. Das ist eigentlich für andere Gelegenheiten aufgespart in der Bibel. Es meint einfach, über ihm beten. Die stehen, wenn der Kranke auf dem Lager liegt. Und die legen sich doch nicht daneben. Ja, oder über ihm beten heißt, die beten natürlich für das Anliegen des Kranken. Für die Sünde, für die Krankheit, für alles Mögliche. Ja, also die beten dann nicht das Vater Unser, um es mal deutlich zu sagen. Das Gebet wird in diesem Abschnitt ganz stark betont. Es geht um die genannte Schwäche, für die die Ältesten dann beten. Der nächste Vers macht das deutlich, Vers 15. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Ihr merkt, es ist immer diese Ebene dabei, die seelsorgerliche. Und welche Erleichterung ist das oft, wenn ein Mensch mal diese Gelegenheit so wahrnimmt. Also bekennt einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Das Gebet der Ältesten wird den Kranken retten, der in seiner Schwachheit müde, matt, kleinmütig und verzagt geworden ist, der in Anfechtung geriet und zu Fall kam. Ja, er soll es tun. Sie sollen es tun. Die Ältesten, also zwei mindestens, über dem Kranken beten und der Herr wird ihn aufrichten. Hier steht nicht automatisch, dass er gesund wird. Kann sein, dass es besser wird. Was auch immer passiert, der Herr will dadurch etwas Gutes tun. So. Wir hatten das damals gemacht und es ist erstaunlich. Ich habe das also viel später mal gehört, wie das mit dem Kind weiterging, also dass das sehr, sehr positiv weiterging, jedenfalls alles, was ich da gehört hatte, da später geheiratet hatte und alles sowas, das war prima. Weiter. Sie sollen ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben oder salben. In manchen Übersetzungen steht salben, ich glaube, das ist nicht ganz exakt hier. Da ist viel Schindluder getrieben worden mit dieser Aussage. Man hat sie zur Praxis der letzten Ölung benutzt. Ja, es braucht jemand, der kurz vorm Sterben liegt, ja, die letzte Ölung, da soll der Priester schnell noch kommen. Dann war das das Sterbesakrament, abgesehen von Sakramenten überhaupt, okay. Nein, das meint das überhaupt nicht. Sondern wenn wir genau hinschauen, merken wir, es ist was ganz anderes gemeint. Für das Wort Salben wird hier ein griechischer Begriff gebraucht, der eigentlich was ganz anderes meint. Also im Griechischen heißt das Alepsantes, Salben. Das meint auf keinen Fall das zeremonielle Salben. Ihr wisst, Christus heißt ja der Gesalbte. Das ist im Griechischen dasselbe Wort wie im Hebräischen. Hameschiach, der Gesalbte, ja. Gesalbt wurden also Könige. Christos, dazu benutzte man das Chrisma. Das war das heilige Salböl. Und Salben bedeutet, das Salböl, im Alten Testament lesen wir das mal auch in einem Psalm, das Öl über den Kopf ausgießen, ja, das lief dann herunter, für uns ist das eklig, also die Vorstellung, aber so war das, ja, auf den Saum seiner Kleider, ja, und das duftete, wer weiß wie lang, hat man im ganzen Haus gerochen und darüber hinaus. Aber hier steht ein ganz anderes Wort. Hier steht nicht das Schrio, die heilige Salbung, sondern hier steht Alepsantes, ein ganz anderes Wort. Und das Wort Öl, da steht hier Elaio, das ist das gewöhnliche Haushaltsöl. Also was wir auch im Haushalt benutzen, das Öl, genau dasselbe Wort steht bei dem barmherzigen Samariter. Als der zu dem Verwundeten kam, da goss er auf seine Wunden Öl und Wein. Dieses Öl war das. Das hat man immer mitgehabt. Das gehörte zur Körperpflege, auch zur Erstversorgung von Leuten, ja vielleicht, die lange in der Sonne lagen. Den hatte man ja ausgezogen, den unter die Räuber gefallenen. Ja. Also jedenfalls erzählt das der Herr Jesus so in der Geschichte. Es ist also nicht das Chrisma gemeint, das heilige Salböl. Da ist das in einem geistlichen Sinn gebraucht, sondern hier im Orient universales Medikament und Erfrischungsmittel. Solche Öle gehörten zur Körperpflege, man rieb sich damit ein. Der Herr Jesus sagt, Matthäus 6, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasch dein Gesicht. Das ist gemeint, dieses Salben. Es hat also überhaupt nichts bei Jakobus mit Wundermittel zu tun, mit Wunderheilungen. Man sollte eben das deutlich machen, und deswegen habe ich es auch anders übersetzt, sie sollen ihn mit erfrischender Salbe einreiben. Ich kenne das in meiner Kindheit, wenn man Husten hatte, dann wurde man eingerieben mit Pulmotin. Kennen das die Alten noch? Stank eklig, so komisch jedenfalls, ja. Und dann, naja, so ähnlich, ja. Das heißt, natürlich, was meint das heute? Es meint, und ihr müsst euch mal vorstellen, ihr lebt in Europa, wir leben in Europa. Und nicht in Gegenden, wo Ärzte sehr weit weg sind. Aber mit anderen Worten, es bedeutet, sorgt für die medizinische Erstversorgung. Kümmert euch drum. Wenn jemand wirklich krank ist, kümmert euch drum, dass er gesund wird. Es ist ja hochinteressant. Es gibt ja also inzwischen dicke Wälzer drüber. Also Titel fällt mir jetzt nicht ein, habe ich auch nicht gerade mit im Büchertisch. Also wie das Christentum Europa geprägt hat, Europas Aufstieg und Verfall. Wir sind dabei, dass es wieder kaputt geht. Ja? In vielerlei Hinsicht, vor allem in geistlicher. Der Aufstieg hat es dem Christentum zu verdanken. Es gab damals keine Krankenhäuser. Es gab damals keine Stationen, wo man einen Kranken hinbringen konnte. Es gab Ärzte, wenige, die musste man teuer bezahlen. Das heißt also, ihr Christen, wenn der wirklich krank ist, dann kümmert euch darum, dass ein Arzt kommt und bezahlt es auch. Krankenhäuser sind Erfindungen von Christen. Hospitäler, wo Menschen aufgenommen wurden, übernachten konnten. Auch Gasthäuser in einer gewissen Hinsicht, ja, wo Leute aufgenommen wurden, wo man für sie sorgte. Das haben Christen erfunden. Das hat sich ausgebreitet, überall da, wo Christen waren. Früher, die anderen Leute haben das nie gemacht. Höchstens für die eigenen Verwandten. Aber nie darüber hinaus. in den ganzen damaligen Gesellschaften. Das ist schon bemerkenswert. Also hier, versteht ihr? Es meint einfach, sorg dafür, kümmere dich darum, dass dem wirklich geholfen wird. Das ist alles. Lasst uns tun, was die Schrift sagt, was sie wirklich sagt und nicht, was wir selber für richtig halten. Der Herr wird das ganz gewiss segnen. Fassen wir zusammen. Wir haben also darüber gesprochen, wie eine Gemeinde Älteste bekommt und wie sie sich ihnen gegenüber verhalten soll und welche Verantwortung die Ältesten haben. Letzteres ist noch nicht alles, aber da müssen wir jetzt die Ältestenkataloge genauer anschauen. Das haben wir ja schon angefangen damit. Wir haben jedenfalls gefunden, die Bereitschaft ist wichtig, die Erkennung, die Anerkennung, der Gehorsam, die Hochachtung und der Hilferuf. Ja, schauen wir es nochmal uns an. Die Gemeinde soll die Ältesten anerkennen, die Ältesten müssen die Verantwortung anerkennen. Die Gemeinde soll ihren Führern gehorchen. Die Gemeinde soll ihre Ältesten doppelt ehren. Die Gemeinde soll die Ältesten rufen und die Ältesten sollen sich rufen lassen. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam.